sondern das ist Gottes Verheißung.
Gott hat Abraham dieses Land verheißen. Er hat ihm nicht nur verheißen, dass er einen Erben haben wird, sondern er hat ihm auch ein Land gegeben. Und Abraham hat Gott geglaubt. Und Gott hat es ihm als Gerechtigkeit gerechnet. Dieses Land in Besitz zu nehmen, hat mit Kampf zu tun. Gott hat Abraham dieses Land gegeben. Aber es war nicht so, er gibt es ihm, das Volk Israel kommt her, alles ist bereitet. Sondern es gilt, dieses Land muss eingenommen werden. In diesem Land gibt es Menschen, die dort wohnen und die müssen besiegt werden. Warum schauen wir uns das Buch Joshua an? Wir schauen es uns an, weil es Bilder sind, die uns helfen, den heutigen Kampf zu verstehen. Ja, wir haben den Epheserbrief gelesen, dass wir alle in einem Kampf stehen. Wir haben heute Morgen ein Lied gesungen, Christus ist der Sieger. Das genießen wir alle. Der Herr ist der Sieger. Bedeutet das, es gibt keinen Kampf mehr für uns. Der Herr hat allen Kampf gewonnen. Wir müssen nur noch siegreich feiern. Wir können uns freuen, wir sind alle Sieger. Auf der einen Seite stimmt es, der Herr hat gewonnen und wir haben mit ihm gesiegt. In ihm, durch ihn. Aber das Neue Testament zeigt uns auch, es gibt immer noch einen Kampf. Es gibt einen Kampf gegen unsichtbare Mächte. Heute kämpfen wir nicht mehr mit Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen mit Gewalten. Mit Mächten, mit Weltbeherrschern, dieser Finsternis, ja, das ist keine Kleinigkeit, mit den bösen Geistern in den Himmeln. Und deswegen sagt auch das Wort, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Wir müssen kämpfen und wir müssen wissen, wie wir kämpfen. Und das ist der Grund, warum wir dieses Buch Joshua anschauen. Das Alte Testament ist uns gegeben als Hilfe, geistige Dinge zu verstehen und anzuwenden. Zum einen möchte ich betonen, dass sie dieses Land einnehmen, das ist, weil Gott es ihnen gegeben hat. Wir können nie etwas einnehmen, was Gott uns nicht gegeben hat. Gott wird nicht mit uns sein, wenn er es uns nicht vorher gibt. Zuerst gibt Gott und dann fordert er uns auf, dass wir es einnehmen. Gott hat uns so viel gegeben. So viele Verheißungen, so viel Reichtum. Er hat uns sein Leben gegeben, seinen Geist gegeben. Er hat uns die Gemeinde gegeben. Aber alles hat auch mit Kampf zu tun. Wie es in dem Psalm 34 heißt, es gibt keinen Mangel. Aber es gibt trotzdem auch Leid. Eines schließt das andere nicht aus. Der Herr hat alles gegeben, aber wir müssen es auch ergreifen. Und wenn wir das nicht tun, haben wir nichts oder nur wenig. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. Der Herr hat sie dort versorgt. Aber es war nicht der Ort, der für sie bestimmt war. Gott hat für sie dieses gute Land bestimmt. Und er wollte, dass sie, und er will, dass sie dieses Land einnehmen. Und der Vater hat uns seinen Reichtum in Christus gegeben. Und er möchte auch, dass wir diesen Reichtum einnehmen. Und heute Morgen wollen wir anschauen, dieses Bild, wie das Volk Israel Jericho erobert. Jericho war eine Stadt, die war alles andere als klein. Die Archäologen, die ja immer an der Bibel zweifeln, haben natürlich gesagt, Jericho gibt's nicht. Aber sie haben sie natürlich trotzdem gefunden. Weil das Wort Gottes ist halt wahr. Und sie haben diese Stadt gefunden und die Stadtmauer und sie waren beeindruckt von dieser Stadtmauer. 15 Ellen hoch. Ja, also so 7 Meter, 7,5 Meter war die Stadt hoch. Und 3,5 Ellen, also die Mauer. Und 3,5 Ellen breit, 1,5 Meter. Das war zu der damaligen Zeit, gell? Das war zu der damaligen Zeit eine unüberwindbare Mauer. Die Leute hatten Pfeil und Bogen und ein paar Steine, mit denen kannst du so eine Mauer nicht zerstören. Wenn es unsere Wahl gewesen wäre, ich glaube, wir hätten uns nicht Jericho als erstes Ziel überlegt, oder? Sony, suchen wir uns ein leichteres Ziel oder irgendwo eine Ebene, weißt du, wo der Feind schwach ist. Für den Anfang nehmen wir uns doch ein kleines Ziel. Aber Gott hat anders gewählt, ja? Er wählt die stärkste Stadt in diesem Land. Das Bollwerk schlechthin. Eigentlich das Bild für eine uneinnehmbare Festung. Uneinnehmbar. Jerusalem hat nicht so dicke Mauern gehabt. War nicht so stark. Und als der König von Bari kam, er musste es aushungern. Er hat keine Chance gehabt, hineinzukommen. Er hat sie belagert, bis sie nichts mehr zu essen hatten, dann hat er sie erobert. Aber Jericho ist gefallen in 7 Tagen. 7 Tage haben ausgereicht, um diese Stadt zu überwinden. Und wir schauen an, was braucht's, damit wir siegreich sein können. Ich möchte einen ganz, ganz, ganz schnellen Blick machen über ein paar Verse, die wir angeschaut haben. Ich beginne einmal mit Joshua Kapitel 3, Vers 5. Bei allen geistlichen Kämpfen ist das der Beginn, da heißt nämlich: Und Joshua sagte zu dem Volk: Heiligt euch. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Bevor der Herr etwas tut, erfordert er auch, dass wir ihm entsprechen. Wir können nicht erwarten, dass wir unheilig uns benehmen und Gott ist mit uns. Gott hat keine Gemeinschaft mit Finsternis. Wenn wir möchten, dass Gott mit uns ist, dann müssen wir ihm entsprechen. Gell, im Petrusbrief heißt, Gott sagt, ich bin heilig, darum sollt auch ihr heilig sein. Die Bedingung für jeden Kampf ist, du musst heilig sein. Du musst dem Herrn entsprechen. Du darfst nicht normal sein. Heilig hat auch die Bedeutung, nicht normal, anders. Gott ist heilig, Gott ist anders, Gott ist nicht wie wir. Gott ist anders. Und wir müssen anders sein, nämlich so wie Gott. Und dann haben wir gesehen, es war nicht nur, dass sie heilig sein sollten, sie sollten auch und mussten auch durch den Jordan gehen. Wir haben lange darüber geredet, dass sie durch den Jordan gehen müssen. Dass du deinen eigenen Willen, deine Vorstellung, deine Meinung, dein Selbst, das können wir nicht mitnehmen im geistlichen Kampf. Wie können wir den Kampf gewinnen? In uns selber. Durch unsere Meinung. Jeder, wie er will. Oder wie es in Richter heißt, an jeder Tat, was ihm gut dünkt. Wie können wir so einen geistlichen Kampf gewinnen? Und es gab auch nicht nur den Durchgang durch den Jordan, danach haben sie sich beschneiden lassen. Das hat auch noch mehr Begrenzung als Folge. Die Beschneidung ist noch mehr Begrenzung auf den Herrn. Noch mehr Begrenzung des alten natürlichen Fleisches und des Wesens. Sehr, sehr wenig, oft kann der Herr so wenig tun, weil wir nicht beschnitten sind. Weil wir so stark sind, weil wir so in uns so natürlich sind. Es muss nicht sündig sein. Der gute alte Mensch reicht aus, um Gottes Vorangehen zu blockieren. Es ist nicht nur der Alte, es ist vor allem der gute Mensch. Der gute alte Mensch, wohlgemerkt. Und wir haben auch gesehen, sie haben auch das Passa gefeiert. Sie haben neu erfasst und neu ergriffen, was der Herr für sie alles war. Und sie haben auch das Fest der ungesäuerten Brote gehalten. Das war auch ein wichtiger Punkt, ja. Müssen ungesäuert sein, allen Sauerteig hinaus tun. Gell? Und schließlich, da haben wir heute Morgen gelesen, sie kämpfen nicht alleine. Joshua macht sich auf und schaut sich Jericho an und er hat eine interessante Begegnung. Der Herr selbst begegnet ihm. Er begegnet ihm und zeigt ihm, wer hier kämpft. Wer das Schwert in der Hand hat. Ihr habt sie gelesen, den Vers. Wer hat das Schwert in der Hand gehabt, Toni? Der Herr oder der Josua? Der Herr, der Oberste des Heeres. Er hat das Schwert. Jeder geistliche Kampf muss angeführt werden von den Herrn. Ohne den Herrn kämpfen wir vergeblich. Ohne den Herrn kämpfen wir sogar gegen den Herrn. Sehr oft kämpfen wir und merken gar nicht, wir stehen sogar gegen den Herrn. Joshua hat gesehen, der Herr ist ihm erschienen. Und er hat das Schwert. Und ihm muss er folgen. Und der Herr sagt, wo es lang geht. Wie dieser Kampf zu gewinnen ist. Gott sagt, was wir tun sollen. Und jetzt kommt es drauf an. Wenn Gott redet, was tun wir dann? Diskutieren? Überlegen? Was meinst du dazu? Sollen wir so machen? War es eine gute Idee? Oder? Also das kann nicht sein. Das ist doch unglaublich. So hat es Gott nicht gemeint. Mir ist in der Vorbereitung ein einfacher Vers eingefallen, das finde ich so einfach und schön. In Lukas 5, Vers 5, da wird uns von Petrus erzählt, wie er eine Erfahrung macht, die in diese Richtung geht. Er hat nämlich, ich lese mal den Vers vor, und Simon antwortete und sagte: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Wie war seine Erfahrung? Seine Erfahrung war, er hat vergeblich sich abgemüht. Egal, was er getan hat, als Profifischer, im eigenen heimischen Gewässer, hat er nichts gefangen. Wir gehen manchmal in Urlaub und versuchen dort auch was zu fangen. Und wir waren schon oft am Meer und haben noch nie was gefangen. Also noch nie was Verwertbares. Aber wir waren keine Profis und vor allem war es nicht unser heimisches Gewässer. Aber, jo, aber Petrus ist zu Hause hier, ja? Er kennt sich aus und doch fängt er nichts. Und das Wort des Herrn spricht jetzt zu ihm: Wirf dein Netz nochmal aus. Und was sagen wir dann? Joachim, was würden wir sagen? Funktioniert nicht. Tagsüber geht es noch weniger. Also, wenn es nachts nichts funktioniert, tagsüber kannst du ganz vergessen. So redet der normale Mensch, oder? Aber Petrus lobt den Herrn, er macht uns, ist uns hier ein gutes Vorbild. Er sagt, aber, lobt den Herrn, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Auf dein Wort. Nicht, weil ich es gut finde, nicht, weil ich der Meinung bin, das ist jetzt eine Top-Gelegenheit, die Fische zu fangen, sondern weil du es geredet hast. Ich glaube deinem Wort. Und wir waren beeindruckt vor ein paar Wochen. Es ist interessant. Ersetz mal das Wort Glauben mit einem anderen Wort. Ja? Vertrauen? Weiter? Ich suche noch ein anderes. Sehen?
Zuversicht.
Gehorsam. Wisst ihr das? Glauben und Gehorchen sind Synonyme. Sie haben nicht geglaubt, darum haben sie nicht gehorcht. Wenn du nicht gehorchst, dann glaubst du auch nicht. Weil wenn du glaubst, dann wirst du gehorchen. Weil du glaubst ja. Du weißt, es muss sein. Wir denken oft, Glauben ist was Komisches. Ich glaube an irgendetwas. Glauben ist viel mehr. Glauben ist ein Annehmen. Es ist eine Tatsache. Und ich gehorche. Gell? Das Evangelium ist nicht nur eine Sache des Glaubens, sondern es ist auch eine Sache des Gehorchens. Und auch hier, Petrus sagt nicht nur, ich glaube, alles klar, Herr, das kannst du machen. Es gibt eine Geschichte im Johannesevangelium, da kommt der Herr zum Lazarus, oder er kommt an einen Ort, da liegt einer schon ein paar Tage im Grab, das ist der Lazarus. Und dann kommt er auch zu den Schwestern von Lazarus und erzählt ihnen. Und sie sind so betrübt und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Und was sagen sie? Ja. Und das war's dann. Hat sich nichts geändert? Im Kopf ja, aber im Tun nein. Und dann geht er hin und sagt, mach den Stein weg.
Nein, nein, das stinkt. Nein, mach nicht.
Und er sagt, ja, glaubst du jetzt oder glaubst du nicht? Und dann, was haben sie gemacht? Dann waren sie gehorsam. Das heißt, dann haben sie angefangen zu glauben. Und der Herr konnte den Lazarus auferwecken. Im geistigen Kampf, wenn wir geistig kämpfen wollen, oder wenn wir überhaupt kämpfen wollen, der Herr muss immer dabei sein. Wenn der Herr nicht dabei ist, lasst jeden Kampf. Er ist zum Scheitern verurteilt. Die Israeliten haben es mehr als einmal, viele Male erlebt. Sie wollten kämpfen ohne den Herrn. Sie sind immer gescheitert. Einmal hatten sie so viele Leute. Es gibt ja auch Psalme, die kennt ihr auch, da heißt, wenn der Herr mit dir ist, dann wird einer 1000 verjagen. Weißt? Einer kann 1000 verjagen, wenn der Herr mit dir ist. Wenn der Herr gegen dich ist, dann werden 10.000 von dir verjagen oder einer wird 1000 von dir verjagen. Du hast keine Chance. Nur mit dem Herrn können wir den Kampf gewinnen. Wenn immer wir kämpfen wollen, sei sicher, dass der Herr dabei ist. Sonst wirst du verlieren. Sonst wirst du am Ende nur Schaden haben. Und dann kommt das Nächste. Der Herr kämpft und der Herr kämpft mit uns im Glauben. Der Herr fordert unseren Glauben. Der Herr tut nicht alles. Schau, er kommt als der Oberste des Heeres mit einem gezückten Schwert. Hätte der Herr jetzt können nach Jericho gehen und alle gleich besiegen? Wäre es möglich gewesen? Kein Problem. Für den Herrn kein Problem. Hat er es gemacht? Nein. Er will nicht alleine kämpfen. Er möchte, dass wir mitkämpfen. Wir haben, als wir über diesen Punkt gesprochen haben, wir haben gesehen, der Herr hat genug Soldaten, er braucht uns nicht, wirklich. Er könnte mit einem Engel allein die Stadt einnehmen. Da brauchst du nicht mehr selber tun. Da reicht ein halber Engel auch aus. Egal wie groß die Stadt ist, egal wie groß das Heer ist, ein halber Engel reicht. Der muss nur mit einem Halt, weißt du, nur mit dem linken Arm macht er schon alle fertig. Aber der Herr möchte einen Kampf kämpfen, seinen Kampf kämpft er heute mit uns. Im alten Bund war es das Volk Israel, heute ist es die Gemeinde. Er braucht uns, weil er uns haben will. Der Herr könnte alles ohne uns machen, aber er hätte sich entschieden mit uns zusammen. Er ist das Haupt des Leibes und er möchte den Leib mit hineindringen in seinen Sieg. Der Herr hat schon gewonnen, aber er will uns mit hineinbringen in seinen Sieg. Der Herr hat überwunden, aber wir sollen auch überwinden. Und deswegen gibt der Herr uns Situationen des Kampfes. Er gibt uns Situationen und egal wie die Situation ausschaut, er zeigt uns immer, ich bin der Oberste. Ich habe das Sagen. Ich führe euch an. Und ich sage auch, wie ihr zu kämpfen habt. Und es ist immer das gleiche Prinzip. Es kommt dann darauf an, ob wir glauben. Das heißt, ob wir gehorsam sind. Und es ist oft so, wie hier in diesem Bild, der Herr verlangt von uns Dinge, die gegen unser natürliches Denken sind. 7 Tage lang sollen sie um die Stadt laufen. Und zwar 6 Tage lang ein einziges Mal. Das ganze Heer, dann kommen 7 Priester mit Posaunen, dann kommt die Lade des Bundes und dann kommt der Rest. Und die Leute sollen alle schweigen. Das Einzige, das man hören darf, sind die Posaunen. Die Einzige, die was tun hier, so richtig viel tun, sind die 7 Priester, die blasen. Also ich glaube, wenn du einmal um die Stadt rumlaufst, also ich übe als im Keller ein bisschen Trompete, das ist so in Richtung Posaune. Wenn ich da 10 Minuten gespielt habe, da ist manchmal echt die Luft raus. Aber wenn du um eine ganze Stadt rumlaufen musst und blasen, das kostet, das ist Training. Und ihr wisst, am letzten 7. Tag mussten sie sogar 7-mal. Da sind alle ins Schwitzen gekommen, weißt du? Einmal, zweimal, da musst du früh aufstehen, um das zu schaffen. Da bist du eigentlich schon K.O., da willst du dich eigentlich schon wieder hinlegen. Und 7-mal, und die 7 Priester haben 7 Runden lang geblasen. Nicht meine Vorstellung. Aber es ist die Vorstellung des Herrn. Ich möchte ganz kurz über zwei Dinge reden. Zum einen, warum haben sie alle geschwiegen? Alle mussten schweigen, außer die Priester, die durften blasen. 7 Stück davon. Warum hat der Rest geschwiegen? Es ist einfach. Wir haben nichts zu sagen, wenn sie im geistlichen Kampf sind. Wenn wir unseren Mund auftun, dann kommt nur Meinung raus. Ideen. Und Meinungen und Ideen bringen immer auch Probleme. Murren, Rebellion. Soll man das wirklich machen? Ursel, einmal drumrum. Und jetzt heute 7-mal. Ich habe gar keine Lust, ich habe schon Blase an die Füße. Bist nicht auch der Meinung, ist doch töricht, oder? Und was soll das bringen? Was soll denn das bringen? Der Herr soll doch einen Blitz runterjagen und alles ist okay. Also ich bin sicher, da, so manch einer hat sich da gedacht, aber der Herr sagt, schweig. Im geistlichen Kampf sollen wir schweigen. Der alte, natürliche Mensch soll schweigen. Der Einzige, der ein Geräusch von sich geben darf, ist der Priester. Der einzig mit dem Vater, weißt? Und er soll posaunen. Was die Posaune zu tun hat, da möchte ich ein paar Verse aus dem Alten Testament lesen, weil das sagt uns wahrscheinlich nicht viel. Ich fange an mit 4. Mose Kapitel 10. Oder das dürft ihr lesen. 4. Mose Kapitel 10, die Verse 1 und 2. Können ja die Schwestern lesen. Ich habe noch mehr Versen, dürfen die Brüder auch. Also 4. Mose 10, 1 bis 2.
Und der Herr redete zu Mose und sprach: Mache dir 2 Trompeten aus Silber. In getriebener Arbeit sollst du sie machen. Und sie sollen dir zur Berufung der Gemeinde und zum Aufbruch der Lager dienen. Bläst man sie beide, dann soll sich die ganze Gemeinde zu dir versammeln am Eingang des Zeltes der Begegnung.
Amen. Das fand ich irgendwie gut, weißt du? Sie blasen diese Trompeten, ist nichts Neues. Bei Joshua ist das keine Erfindung, sondern der Herr hat es ihnen schon gesagt. Wir brauchen diese Trompeten, um uns zu sammeln. Weißt du? Die Stimme des Herrn, sie muss immer wieder rufen, sammeln uns. Und da seht ihr auch, wie wichtig es ist, auf diese Stimme zu hören. Wie wird sich das Volk sammeln, wenn niemand bläst? Wie wird das Volk sich sammeln, wenn niemand kommt? Wir müssen blasen und wir müssen hören. Diese Trompeten oder Posaunen, das Blasen dieser Posaunen, es hat auch das Ziel, die Einheit hervorzubringen. Wenn sie blasen, dann hat das ganze Volk zu kommen. Nicht bloß die, die Lust haben. Nicht bloß die, die gerade mal gut drauf sind. Sondern es ist ein Befehl des Herrn. Sammelt euch. Weißt du, auch in der heutigen Zeit, der Herr bläst die Trompete. Er sagt, sammelt euch. Kommt zusammen. Baut die Gemeinde. Lasst euch nicht aufhalten. Ja? Verlasst eure, was weiß ich, wo ihr gerade seid. Und sammelt euch. Beim Haus des Herrn. Sie haben sich nicht irgendwo gesammelt, sondern sie kamen zum Zelt der Begegnung. Der Herr will uns immer wieder sammeln, will uns immer wieder aus unserer Beschäftigung herausholen. Zum einen ist es wichtig, zusammenzukommen in Einheit. Und dann gibt es noch 9 und 10 im gleichen Kapitel, die Brüder vielleicht.
Und wenn ihr in eurem Land in den Kampf zieht gegen den Bedränger, der euch bedrängt, dann sollt ihr mit den Trompeten das Lärmsignal geben. Und es wird an euch gedacht werden vor dem Herrn, euren Gott. Und ihr werdet gerettet werden vor euren Feinden und an euren Freudentagen und an euren Festen und an euren Neumonden. Sollt ihr die Trompeten blasen, bei euren Brandopfern und bei euren Heilsopfern. Und sie sollen euch bei eurem Gott in Erinnerung bringen, Ich bin der Herr, euer Gott.
Amen. Was bringt uns in Erinnerung im neuen Bund vor Gott? Wann erinnert sich Gott? Wann merkt Gott, dass wir da sind? Wenn wir zu ihm schreien oder zu ihm reden. Ja, im neuen Bund sagt der Herr am Anfang in Matthäus, wenn du betest, dann geh in deine Kammer. Und dann der Vater, der im Verborgenen sieht, er wird hören und sehen. Ja, der neue Bund zeigt, Hören hat viel mit Gemeinschaft und mit Gebet zu tun. Diese Trompeten, sie sollen uns auch erinnern, Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft einerseits jeder für sich, aber Gemeinschaft auch alle zusammen. Es ist das Gebet, die Gemeinschaft mit Gott, die uns in Erinnerung bringt. Nicht das Blasen von irgendwelchen Geräuschen, je lauter umso besser, sondern es ist unser Rufen zu unserem Gott. Unsere Wendung zu ihm. Und dazu möchte ich ein paar Verse aus Apostelgeschichte vorlesen, um das zu zeigen. Apostelgeschichte 4, 23 bis 24. Vielleicht kann es jemand vorlesen.
Nachdem sie nun freigelassen waren, kamen sie zu den Ehren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, der du im Himmel und Erde gemacht hast, und das Meer und alles, was in ihnen ist.
Und dann 31.
Und als sie gebetet hatten, erbebte der Ort, an dem sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut.
Amen. Dieses Gebet der Gemeinde, das war wie ein Posaunenblasen. Sie kamen in Einheit zusammen und sie haben zusammen stark in Einheit gebetet. Und das Ergebnis war, es hat gewackelt. Der Ort bebte. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Immer wenn die Gemeinde, wenn die Heiligen in Einheit zusammenkommen, in Einheit den Vater loben, in Einheit zu Gott schreien, wird Gott auch hören. Es ist wie ein Posaunenblasen. Ja? Wenn einer bläst, wenn einer allein ist, ist es noch nicht so viel. Aber wenn mindestens mal zwei Trompeten reichen schon aus. Ja? Wenn zwei blasen, der Herr wird hören. Und deswegen... Es ist im geistlichen Kampf ist so wichtig, in Einheit, im Glauben, im Gebet. Amen. Wir werden noch mehr, ich mache Schluss, ihr dürft auch noch was sagen.